Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Herz und Hantel. Lennart Dausend ist mein Name und ich darf heute den lieben Marco begrüßen als meinen Gast. Das ist einer der Gründer von Bearbol Gym Clothing, eine noch kleine Bekleidungsmarke aus dem Saarland. Lieber Marco, du kannst dich gerne mal unseren Zuhörern und Zuschauern kurz selbst vorstellen, die ihn noch nicht kennen, denn wir hatten bereits eine Ausgabe. Da war dein Geschäftspartner, der Andy, auch dabei. Heute machen wir aber mal ein Einzelgespräch. Leg mal los.
Jawohl. Hallo, liebe Liebenden, oder wie sagt man, ja? Genau. Mein Name ist Marco, komme aus dem schönen kleinen Saarland und bin 34 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Das dritte ist unterwegs, kann immer lang dauern, 4 bis 5 Wochen, und dann geht es da auch schon wieder los. Ja, manche kennen mich schon aus dem vergangenen Podcast mit Andy zusammen, das stimmt. Ich bin Gründer von Bearbol Gym Clothing mit Andy zusammen, bin hauptberuflich Zerspanungsmechaniker. Nebenberuflich habe ich mir angeeignet, noch einen Personal Coach zu machen. Und ja, was mache ich noch alles? Alles halt so, ne? Lennart kennt mich halt hier. Ich schneide hier den Podcast für Lennart oder unseren Podcast, unseren gemeinsamen Podcast mittlerweile, ja. Ja, querbeet durch den Garten. Mache auch ab und zu so Reparaturarbeiten bei uns im Gym. Und ja, das denke ich, war jetzt mal kurze Vorstellungsrunde von mir.
Also ich kann das bestätigen, du hast mehrere Talente. Du hast mir auch mit meinem Design geholfen hier vom Podcast, ne? Du hilfst mir bei der Verwaltung vom YouTube-Kanal, weil ich bin einfach so ein, ich sag mal so ein kreativer Kopf. Ich kann gut reden, aber alles, was so abseits dann passiert, also dieses Uploaden, dieses Schneiden und so, da bin ich nicht für gemacht. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Und der liebe Marco, der hilft mir dabei. Und du weißt das, ich bin dir so dankbar dafür, weil das raubt mir tatsächlich den letzten Nerv. Dir zwar auch manchmal, aber das ist jetzt dein Problem. Genau. Wir haben ja schon mal einen Podcast gemacht, wo wir über eure Marke ein bisschen gequatscht haben. Da war der Andy schon dabei. Das ist auch übrigens hier. Und ich habe es jetzt nicht mal mit Absicht an. Ich habe es heute Morgen einfach angezogen und eben ist mir auch gefallen, yeah, als hätte ich es geplant. Das ist ein schönes T-Shirt hier, Werbul, ne? Ist auch mein Sponsor mittlerweile. Was Klamotten angeht, bin ich auch sehr dankbar drum für die Unterstützung. Ist ein kleines, überschaubares Team. Heute wollen wir einfach mal auch über dein Coaching reden, über dein Mindset, weil ich weiß, dass, also der Marco, der hat mir schon ganz oft Feedback gegeben. Mache ja oft auf Instagram Beiträge oder Stories, wo ich ein bisschen was erzähle aus meiner Erfahrung so oder auch von meiner Einstellung dem Leben gegenüber oder auch der Gesellschaft und oder. Und da hat sich der Marco auch schon ganz oft darauf gemeldet. Und ich weiß, dass wir in ganz vielen Sachen ähnlich ticken, aber jeder hat ja doch noch mal eine andere Vergangenheit, auch einen anderen Ist-Zustand. Du jetzt zum Beispiel mit deiner Familie, auch mit deiner Frau, wo wir gerne mal drüber quatschen können, die den Krebs besiegt hat. Das sind alles sehr interessante, spannende Themen. Und ich glaube, solch einschneidende Erlebnisse sind auch der Grund, warum du dich zurzeit oder mittlerweile ein bisschen abseits der Norm bewegst, vom Mindset her. Ne? Wir sind ja nicht die typischen Männer, die mit dem Strom schwimmen, sondern wir sind gesegnet, unseren klaren Menschenverstand einzusetzen und nicht alles, was uns vorgesetzt wird, blind zu glauben. Und ich glaube, da haben wir schon ganz viele Themenbereiche, wo jetzt wir zwei drüber quatschen können. Du kannst gerne mal, also das Erste, was mir jetzt wirklich in den Sinn fällt, ist, dass du mal, wenn du möchtest, uns ein paar Details erzählst, wie das damals mit der Krankheit so war, wie dann auch die Beratung auf schulmedizinischem Wege war, ne, was euch die Ärzte geraten haben, was ihr alles so gemacht habt und wie du auch deine Frau unterstützen konntest, dabei den Krebs zu besiegen. Kannst gerne mal loslegen. Das würde mich mal sehr interessieren. Da haben wir zwei nämlich noch gar nicht richtig drüber geredet.
Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, jeder weiß es, aber gesprochen richtig habe ich noch nicht darüber, das stimmt. Ja, eigentlich festgestellt wurde das Ganze Dezember 21, eigentlich so eine Woche vor Weihnachten, hat uns getroffen wie ein Schlag in die Fresse. Das ist echt so. Ist per Zufall aufgefallen, weil der Kleine hier auf der Brust rumgesprungen ist und sie macht dann so, au. Ich sage, was ist denn? Oh, keine Ahnung. Und sie fährt sich schon die Brust und sagt dann so, oh, ich habe da wie in so einem Knoten halt, ne? Dann habe ich gesagt, ja, lass mal schauen. Und ich, ja, ist ein bisschen komisch, könnte auch ein Lymphknoten oder sowas sein, keine Ahnung. Geh einfach mal bei einem Doc oder sowas, lass das Ganze mal überprüfen, man weiß ja nie. Beide hatten wir einen Infekt und so. Sind beide an Corona erkrankt, das kann ja alles Mögliche sein, ne? Und ja, sie bei einem Doktor gegangen, ja, sieht ein bisschen komisch aus. Sie sollen mal bitte so eine Biopsie machen. Okay, die zur Biopsie, hat hier dann die Nadel reinbekommen, die halt ein Stück davon entnommen und dann wurde halt festgestellt, ja, es ist Krebs, Brustkrebs, bösartig und dann noch die ganz schlimme Variante dieser Triple Negativ, ja. Für alle, die es nicht wissen, es gibt halt verschiedene Rezeptoren, wo halt ein Krebs kann andocken. Und unter anderem ist das halt bei den meisten Brustkrebspatienten, Patientinnen, muss man ja sagen, ne? Bei Männern gibt es das übrigens auch. Und da ist so, die docken meistens an Hormonrezeptoren an. Und bei meiner Frau war das halt nicht so. Das ist jetzt halt die Frage oder ist meistens die Frage, wo kommt das Ganze her? Das kann kommen durch, ja, durch die Pille. Ja. Das kann kommen durch Stress. Das kann kommen durch, ja, allgemeine mentale Einflüsse im Leben, sage ich mal. Mhm. Die Umwelt, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist das eine der schlimmsten Sorten und die hat auch dann in dieser Zeit halt auch die krasseste Chemotherapie bekommen. Mhm. Es waren, glaube ich, insgesamt, boah, sie hätte, glaube ich, 16 Sitzungen bekommen und hat aber nur 12 dann bekommen, weil der Krebs nachher dann kleiner geworden ist und gut zurückgegangen. Und dann wurde ihr halt die Brust ausgeräumt, sagt man halt, ja, also einen Aufbau bekommen und das Ganze wieder, sag mal, in Anführungszeichen schön gemacht halt, wieder mit Silikon, sodass er halt ihre komplette Brust behalten konnte. Und bis dato heute ist sie halt, ja, geheilt, sag ich mal, ja. Mhm. Also es kann nichts mehr in die Brust reinkommen, allerdings haben halt die Docs gemeint, wenn der Krebs sollte nochmal wiederkommen, dann geht er halt zu 90% in die Gebärmutter. Mhm. Das war so die Anfangsphase. Ja, allgemein, wie geht man um mit dem Thema Krebs, ist immer scheiße. Aber mittlerweile ist es halt in unserer Gesellschaft leider so, dass jeder Zweite das kann bekommen. Das ist halt richtig kacke. Und ja, man sagt 50% mittlerweile, aber ich denke, die Krebsrate ist deutlich höher. Was ich so im Umfeld mitbekomme, wer alles Krebs bekommt und wie und durch was und alles, das ist wirklich deutlich mehr geworden. Würde ich schon sagen. Ja. Ja, wie war die Zeit mit dem Krebs? Scheiße halt, ne?
Das war eine echt Und wie bist du damit umgegangen, dass sie die Chemo gemacht hat? Es war ja in ihrer Macht, die Entscheidung zu treffen. Ne? Es ist auch ein schmaler Grat. Also wenn ich jetzt das von außen mit meinem medizinischen Hintergrund, ich bin Laie, ne, aber ich bin grundsätzlich kein Freund von Chemo. Aber wenn die Frau an Krebs erkrankt, ne, und das Ganze sogar so ernst ist wie bei euch, da wüsste ich auch nicht, wäre ich jetzt pro oder contra Chemo, weil man hört ja beides.
Ne? Ja, also wenn ich selbst, sage ich mal, das Ganze zu entscheiden hätte, hätte ich mich definitiv gegen eine Chemo entschieden. Ja. Weil es gibt wirklich gute Alternativmedizin mittlerweile, die leider nicht anerkannt wird, wie so vieles bei uns immer hier in dem,
stimmt, ja,
in dem Laden. Und ja, wir haben auch darüber gesprochen, aber sie war halt so, ja, im Zwiespalt halt, ja. Die Ärzte, die reden dann halt so auf dich ein, dass du halt dann, wenn du halt dann nicht gerade alles hinterfragst, wie mir beide, und dann lässt dich halt mal eher auf sowas ein, ne? Und ja, ich bin echt, ich war echt erstaunt. Also bei den Gesprächen, bei denen ich dabei war, dann ist mir einiges bewusst geworden, was hier in dem gesamten Gesundheitssystem mal wieder falsch läuft, ja. Also es war echt krasse Dinge, die ich erfahren habe. Und ja, allgemein die Vorgehensweise, wie man dann in der Chemo halt zum Teil behandelt wird. Und aber auch so Sachen, ich meine, das Gute war, ich habe im genauen Jahr vorher, habe ich extra eine Weiterbildung gemacht für halt Ernährung im Bereich, wenn man Krebs hat, ja. Und da wusste ich schon einiges, auf was man achten muss. So, und Und dann sitzen wir da im Krankenhaus und dann hat so eine Dame, hat uns dann hier extra ein, so ein, ja, ich sag mal so ein Flyer, so ein Ringordner gegeben und da hat dann halt Ernährung mit Krebs drauf gestanden. Ja, und ich, die hat dann mit ihr halt so geredet und ich blätter so den Ordner durch und denke so, okay. Und dann ganz zum Schluss, dann steht dann hier Früchte mit Schokoglasur und so. Und dann frage ich die, ist das jetzt ihr Ernst? Und die so ganz verwirrt, was denn? Und ich dann sage, ja, ist das jetzt ihr Ernst? Ja, was denn? Ja, hier, Zuckerbombe so und so. Und dann macht die da eiskalt, ja, wenn es einem schon so scheiße geht, dann kann man sich ruhig was gönnen. Habe ich gesagt, ja, klar, jemand, der Lungenkrebs hat, den schicke ich auch nochmal rausrauchen, ne?
Ja, genau.
Das ist völlig verständlich. Und dann hat meine Frau mich schon im Krankenhaus halt gedrosselt. Und
Ja, klar.
ja, das war so die ersten Erfahrungen. Also es ging ja wirklich nicht gut. So auch der Moment halt, wo halt die Haare ausgingen. Das war so ein einschneidender Moment. Ich habe ihr die Haare geschnitten. Ich war das. Und habe mir, während ich das gemacht habe, habe ich mir währenddessen, sie hat es am Anfang gar nicht so gescheckt, aber ich habe mir währenddessen halt auch die Haare gerade abgeschnitten. Immer bei ihr einmal drüber, einmal bei mir. Und dann hatten wir halt beide ein bisschen blöd ausgesehen, aber ich habe ihr halt immer zugesprochen, du Schatz,
Schön.
es sind nur Haare. Es sind nur Haare. Lieber behältst du dein Leben, es sind nur Haare. Und das, ja, das ist schon schwierig halt. Gerade für eine Frau, das ist halt so Sachen, wo halt eine Frau ausmachen, sind Haare, Brüsten, Kurven, sag ich mal, ne?
Ja.
Ja, das war nicht immer schön, sag ich mal, ne?
Wie lange hat das angehalten, auch die Therapie, bis das dann letztendlich geheilt war?
Es ging eigentlich ziemlich schnell, muss ich sagen. Also der Krebs ist schon nach 2 bis 3 Wochen ist er schon, hat schon angefangen zu schrumpfen. Ja.
Nach
Der
Beginn der Chemo.
nach Beginn der Chemo, das ging eigentlich richtig fix. Also die Ärzte hatten auch selber gesagt, also das ist selten, dass sie sowas sehen. Oder also in dem Krankenhaus sagten sie, das ist wirklich das erste Mal, dass sie das sehen, dass es halt so rasant geht. Aber ich habe auch wirklich privat echt viel dafür gemacht. Ich habe ihre Ernährung umgestellt. Ich habe mit verschiedenen Supplements gearbeitet und sowas halt,
Super.
die halt die Krebsrezeptoren und sowas abdecken halt. Und ja, man hat halt dem Krebs einfach keine Nährstoffe mehr gegeben in der
Genau.
Zeit. Und das hat das Ganze, denke ich mal, zusätzlich zur Chemo halt auch nochmal gefördert. Und ja, da ging es eigentlich ziemlich flott. Und als er halt sehr, sehr klein war, wurde sie halt dann gleich operiert.
Und wie sieht das Leben jetzt aus? Habt ihr oder hat sie sich davon erholt? Hängt das jetzt wie so ein Schleier über euch? Und hat das jetzt im Nachhinein was verändert von ihrer Lebensführung als auch von deiner Lebensführung? Ich meine, du hast ja jetzt am eigenen, beziehungsweise in der eigenen Familie erlebt, dass sowas passieren kann. Hat dir das irgendwie, gab es bei dir einen Aha-Effekt, dass du jetzt sagst, ich ernähre mich noch gesünder, ich achte noch mehr auf das und das? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Ja, definitiv. Also bei ihr war es sowieso ein Klickmoment. Also ich glaube, wenn man es selber hat, dann ist es der größte Klickmoment halt, ja. Ja, sie sieht ihr Leben ganz anders. Definitiv. Sie denkt mehr nach über gewisse Dinge. Tiefgründiger auch die Gedanken halt. Auch so mehr zukunftsorientiert halt. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Bei mir, ja, es ist echt ein schwieriges Thema. Also wenn du als Mann eine Frau hast, die an sowas erkrankt, kannst du halt wirklich in den meisten Fällen nicht viel machen, außer halt zu ihr stehen und immer wieder halt gut einreden, gut einreden, gut einreden. Und halt, ich glaube, das größte Problem ist halt selbst stark zu bleiben und dir halt anmerken zu lassen, oh Kacke, ey, ich komme damit überhaupt gar nicht klar oder was weiß ich ja. Und ja, in der Zeit habe ich mich auch ehrlich gesagt nicht mit vielen groß ausgetauscht. Ich habe es wirklich zum größten Teil meistens alleine gemeistert halt. Und ja, wie gesagt, aber mittlerweile läuft es eigentlich
Bist
wieder richtig
du
gut.
ein Mann, dem es schwerfällt, nach Hilfe zu fragen? Ist ja, als Mann ist das ja gar nicht so selbstverständlich. Wir bekommen das ja auch nicht so beigebracht in der Regel. Ein Mann hat stark zu sein, ein Mann hat nicht zu heulen, ein Mann hat seine Probleme selbst zu regeln. Wie ist das bei dir? Würde mich jetzt mal einfach interessieren in dem
Nee,
Zusammenhang.
eigentlich gar nicht. Also egal in welcher Hinsicht ob ich berufliche Hilfe brauche, für weiterzukommen, ob das Privathilfe ist, für weiterzukommen oder Ja, im Allgemeinen, also ich frage, wenn ich Hilfe brauche, frage ich definitiv. Ich probiere es immer erstmal alleine, das ist normal so, ne? Egal bei was, man probiert es ja halt mal, ohne dass man gleich als Depp dasteht, sage ich mal. Ob das jetzt handwerklich ist oder wie gesagt, egal bei was. Aber da habe ich eigentlich keine Probleme. Oder auch mal gefühlstechnisch, da muss ich eher sagen, würde ich manchmal eher so was wegschlucken, weil ich glaube, das ist eher so von früher noch so ein bisschen drin. Aber ja, ich rede schon eigentlich offen, würde ich schon sagen.
Bist du in einem Elternhaus groß geworden, wo das kultiviert wurde, über seine Gefühle zu reden, oder war das bei euch eher nicht so an der Tagesordnung? Ich kann
Nein.
es ganz kurz sagen, bei mir war das schwierig, ne, weil beide Elternteile das gar nicht konnten. Also zum einen sich ihrer Emotionen bewusst zu werden und zum anderen schon gar nicht darüber kommunizieren. Bei uns gab es immer nur Explosion, Streit, Schreierei oder halt absolut Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, das ist ja in den meisten Fällen so. Das würde ich auch so unterschreiben, dass es bei uns auch so war. Ich muss sagen, Mama, da hat eher mal so gesagt, wie geht's dir? Und ich meine, wenn man gerade so im jugendlichen Alter ist und hat dann so seinen ersten Liebeskummer oder sonst irgendwas, dann habe ich mich schon mal mit meiner Mama ausgetauscht. Aber mit meinem Papa eher weniger. Der war meistens arbeiten. Er ist nach Hause gekommen. Der wollte halt, ja, ich wollte
Seine Ruhe.
seine Ruhe, aber das ist halt, ich glaube, das ist diese ältere Generation,
Absolut.
die haben einfach nicht darüber gesprochen, ne? Das war für die
Ich
ein
habe auch
Tabuthema.
manchmal das Gefühl, dass wir heutzutage, also es ist gut, aber wir haben auch den Luxus, uns darüber Gedanken machen zu können, ne? Wenn ich bedenke, meine Eltern, die kommen beide aus einem bitterarmen Elternhaus, die haben mit 12, 13 schon Vollzeit gearbeitet und die mussten gucken, wo das Geld herkommt. Die hatten nicht den Luxus, zu Hause zu sitzen und zu denken, ach, warum geht es mir denn heute eigentlich nicht so gut? Weißt du, was ich meine? Da wurde halt einfach funktioniert, aber das hinterlässt dann im Nachwuchs richtige Schäden auch in der Emotionsbewältigung, ne? Und gerade als Mann, also ich tausche mich die letzte Zeit gerne mal öfter mit Männern aus, solange sie dazu bereit sind, weil es mich einfach interessiert. Und ich merke immer wieder, dass das sich durchzieht wie ein roter Faden, diese ganze Generation jetzt bei uns, plus minus 10 Jahre, ich sage mal so die 80er, 70er, 90er Jahrgänge, ne? Da hat jeder Mann ähnliche Problematiken, weil die Sozialisierung oder die Erziehung im Elternhaus auch einfach sehr ähnlich war. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich mit meinem Kind viel offener auch über Gefühle reden werde, ne? Und auch ganz anders mich selber, wie soll ich sagen, also ganz anders mit meinen eigenen Emotionen umgehen kann, weil ich mir dessen auch bewusster bin. Und ich bin gespannt, wie das jetzt in den nachfolgenden Generationen wird. Denn unser einer, auch du bist jemand, der denkt viel oder der überdenkt sein Handeln, der reflektiert sein Tun. Das ist eine ganz andere Voraussetzung für eine Erziehung, ne? Und du bist ja jetzt schon mir da zwei, bald drei Schritte voraus, denn du hast ja schon Nachwuchs am Start. Inwiefern, was würdest du sagen, ist der größte Punkt, der sich geändert hat, dadurch, dass du Vater wurdest? Kannst du das so festmachen?
Das ist ein echt schwieriges Thema, muss ich sagen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe ja ein Kind aus erster Ehe. Ja, meine Tochter, die ist jetzt am 4. März ist die 11 geworden. Und ich muss sagen, wie die auf die Welt kam, so die ersten 2, 3 Jahre, da war ich echt mit der Sache so echt überfordert. Ne? Ich war sehr jung, ich bin jetzt 34, also war noch recht frisch in der Sache. Und eigentlich bin ich erst hinten dran gekommen, wie wir uns getrennt haben. Habe ich erst mal gemerkt, so dieses Kind, es braucht dich. Dieses Kind braucht dich, es braucht Aufmerksamkeit, es braucht deine Liebe, es möchte mit dir offen reden halt, ja. Und dadurch, dass halt wir aus einer Generation stammen, die halt nicht offen gesprochen hat, habe ich halt das definitiv anders gemacht oder macht das bis heute noch anders mit meiner Tochter oder allgemein mit meinen Kindern. Ich meine, der kleine Matteo, der ist jetzt erst, der fällt im September erst 3, der kann noch nicht so reden, aber mit mir kann man halt schon mal ein bisschen tiefgründigere Gespräche führen. Und das habe ich eigentlich erst wertgeschätzt nach der Trennung halt. Also, es
Wie
ist
alt
echt
war sie
hart.
da, als ihr euch getrennt habt?
Mir war fünf, sechs, ja, es war 2017, ja. Aber bis
Gut,
heute,
dann.
muss ich sagen, gut weggesteckt. Wir haben auch ein gutes Verhältnis. Also ich und ihre Mama, sie kommt zweimal die Woche und halt immer abwechselnd am Wochenende. Dann kommt sie, wenn irgendwelche Events sind oder sonst irgendwas, da kann sie mal 2 Wochen hintereinander kommen oder die Mama hat irgendwelche Events oder so. Das ist eigentlich sehr, sehr gut geregelt, muss ich sagen.
Und wie bekommt ein Marco das alles zeitlich unter einen Hut? Ne? Kinder, Hobby, Selbstständigkeit, Neben, Vollzeitberuf.
Keine Ahnung.
Bist
Keine Ahnung, ich weiß echt nicht, ich habe.
du jemand, der organisatorisch wirklich sehr strukturiert ist? Also hast du deinen Kalender, hast du deinen Tagesplan durchgetaktet? Oder hat sich das mittlerweile, hast du da einfach so eine Erfahrung, weil du das ja schon seit ja, einem Jahrzehnt jetzt quasi gewohnt bist, dass da noch Nachwuchs ist, auf den es Rücksicht zu nehmen gilt? Hat sich das so eingegroovt oder musst du dich wirklich immer wieder neu strukturieren, organisieren?
Also, Lennart, ich sag dir eins, wenn du Familie hast, kannst du das alle Stunde neu machen. Wenn nicht sogar alle halbe Stunde. Das
Ja,
ist
ja, ja.
also, ich nenne dir mal ein Beispiel von heute. Ja,
Ja.
ich hatte Frühschicht, das ist sowieso so Kryptonit für mich, weil ich habe meistens ja Nachtschicht und habe
Ja.
eigentlich alle 6 Wochen eine Woche Frühschicht. So, und diese Woche Frühschicht, die zerstört mich richtig.
Ja.
Und dann, ich fange meistens um 5 Uhr an. Bin dann meistens so um ja, 2 zu Hause. Und da war es schon so, dass meine Frau mir auf Arbeit mitgeteilt hat, dass mein Schwiegervater schon hier bei uns zu Hause ist und am Umbau weitermacht. Und da habe ich dann gesagt, was macht denn der schon da? Ah ja, keine Ahnung. So. Da bin ich dann hier schnell kurz nach der Arbeit kurz was kaufen gefahren. Das ist meistens dann so, wenn man dann irgendwas braucht, halt nach Hause gehasselt, dann ihm geholfen. So. Dann habe ich mir extra schon einen Wecker gestellt, weil das ist meistens so, wenn ich dann halt im Arbeiten bin, dann oder so
Ah
vertieft bin in
ja.
Arbeit und dann vergesse ich mich auch gern mal halt. Dann habe ich mir extra Wecker hier für 5 Uhr gestellt, weil ich gedacht habe, hier hast du einen Podcast. So, dann hier hoch, noch einmal hier noch schnell schick gemacht und dann macht schon die Frau hier, oh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist denn? Der hat die Hose gepinkelt hier und dann hat ja der ganze Flur verpinkelt hier und dann ist dann noch kurz Wischen angesagt gewesen hier, alles sauber und ja, es kommt immer was dazwischen. Das kannst du gar nicht
Ja.
100% packen. Ich habe so grob meinen Plan über die Woche, sage ich mal, auch meine Termine. Aber es kommt immer irgendwas dazwischen mit Kindern oder ja, das kannst du nicht planen. Das ist echt so. Ist doch
Krass.
nicht schlimm. Ist doch nicht wirklich gar nicht schlimm. Es ist halt einfach so.
Wie gehst denn du damit um? Regst du dich dann noch auf oder ist das für dich einfach schon normal, dass du meistens sowieso nicht, ich sag mal, den Zeitplan einhältst, weil du ja gewohnt bist, dass manchmal was dazwischen kommt? Oder ist es auch situationsbedingt, dass du manchmal wirklich dann die Nerven verlieren könntest oder sogar tust? Oder bist du so gelassen, dass du mittlerweile einfach denkst, ja, alles klar, dann machen wir jetzt das und dann geht es jetzt so weiter. Wie gehst denn du damit um? Ich denke, das ist auch immer bedingt, ne, Tagesform abhängig. Aber bist du jemand, der da an die Decke geht, wenn sein Plan nicht aufgeht? Oder bist du da flexibel im Kopf?
Oh, es hat sich definitiv gebessert. Es hat sich definitiv gebessert. Also vorher war das so, ich hätte können alles kurz und klein schlagen. Ich war zu strukturiert und zu organisiert und das ist auch nicht immer gut, ja. Weil wenn da mal
Klar.
was dazwischen kommt, ich kenne das halt, ich glaube, das hat mein Vater mir weitergegeben, weil bei dem ist das echt so, der hat so auch einen Wochenplan, sag ich mal, der schreibt sich das jetzt halt auf. Und wenn da bei ihm dann halt was dazwischen kommt und dann ist der komplett out of order, ja,
Ja.
dann könnte er auch komplett ausrasten. Und nee, mittlerweile ist es so, ich nehme es teils, teils. Also manchmal gibt es halt Situationen, klar, wo du halt so die Ohrläppchen reibst, machst so ein bisschen Buser, ja, wo du wirklich kurz mal in dich gehen musst. Es hat auch mal Momente gegeben, wo ich dann halt auch laut werde, ja. Das ist ganz normal.
Ganz normal, ganz normal.
Man ist menschlich, man ist kein Roboter, das ist klar. Aber ich
Ja.
muss sagen, so die letzten Wochen, also es hat sich wirklich einiges gebessert. Und gerade diese Woche, meine Kryptonit-Woche, also alles easy.
Daumen drücken, dass es so weitergeht.
Ja.
Was ist in deiner Meinung nach Gesellschaft oder was läuft zurzeit oder auch die letzten Jahrzehnte, wenn man die Gesellschaft betrachtet? Was ist da so das, was du sagst? Da gibt es Handlungsbedarf, sowohl jetzt kulturell als auch gesellschaftlich als auch politisch. Pick dir mal einfach was raus, über das wir ein bisschen quatschen können.
Okay, ich hoffe, der Podcast läuft noch 5 Stunden, weil das ist
Ja,
eigentlich das
genau.
Thema. Ja, das ist eigentlich das Thema, wo wir uns eigentlich ja übelst tiefgründig unterhalten wollten. Und ja, was läuft falsch in unserer Gesellschaft? Einiges. Einiges. Also wir leben in so einer fiktiven Welt. Das ist unglaublich. Und also ich muss sagen, so, was uns am allermeisten fehlt, ist so dieses Zwischenmenschliche. Das ist echt am allermeisten. Es wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Ob das auf Arbeit ist, ob das im Privaten ist und sowas. Also zwischenmenschlich, das wird wirklich immer extremer. Keiner hört mir dem anderen zu. Jeder probiert dem anderen eine Meinung aufzudrücken. Und das ist echt richtig krass, so das Zwischenmenschliche.
Hast du das Gefühl, das ist erst seit oder durch Corona so oder auch schon vorher?
Ja, wenn man es ganz explizit holt, war es eigentlich so ein schleichender Prozess. Es ist so ein schleichender Prozess, aber Corona hat halt hier uns den richtigen Fratzenklatsch gegeben, sag ich mal, ja. Das ist echt so, es hat dann wirklich die Gesellschaft gespaltet. Ich merke das heute immer noch. Das ist echt extrem. Also, ich meine, ich habe definitiv meine Meinung dazu, weil ich halt wirklich alles hinterfrage oder halt definitiv alles in Frage stelle. In der Zeit war es sehr, sehr schwer für mich, ja, weil ich war ja, kaum hast du was gesagt, bist du hier abgestempelt worden als Schwurbler und sonst irgendwas. Ich bin im Privaten angeeckt. Ich habe familiär, muss ich sagen, Beziehungen verloren. Ja, also Familienmitglieder, die sich gegen mich gewandt haben oder sogar bis heute abgewandt haben, wo der Kontakt gar nicht mehr besteht. Beruflich war es auch echt hart, muss ich sagen, weil ja, du hast so einen Stempel aufgesetzt bekommen und ja, da waren einige Vorfälle, das war echt krass, muss ich sagen. Das
Ging mir genauso.
war echt harte Zeit.
Bist du auch jemand dann, wenn du sagst, offensichtlich, dass du das auch thematisiert hast, dann dass du deine Meinung kundgetan hast? Ne?
Ja, ich sag mal so, am Anfang ja. Am Anfang hast du so ein bisschen auch mal gegengesteuert und gesagt, du, was redest du überhaupt für einen Scheiß? Hast du das mal überhaupt in Frage gestellt? Oder du bist halt mit Gegenargumenten gekommen und das ist eigentlich so nach einem Jahr, anderthalb eher so verblasst, weil ich gedacht habe, so, das ist ja kognitive
Lohnt sich
Dissonanz,
nicht.
das lohnt sich
Genau.
überhaupt nicht. Das ist
Ja, genau.
Stein vor die Säule geschmissen, das raffen die nicht, die haben ihr Weltbild, ja, ihre Buddhas hier, sag ich mal, ihre Götter, und da kommt halt einfach nichts ran, ja. Selbst wenn die Götter sie enttäuschen, ja, stehen sie trotzdem noch hinter ihren Göttern.
Ich hab auch immer gesagt, das ist eine Glaubensfrage. Das hat nichts mit Wissen zu tun. Das ist eine Glaubensfrage. Glaubst du, dass das System dir wohlgesonnen ist oder glaubst du es nicht? Und wir beide glauben es nicht. Und die
Definitiv.
andere Seite glaubt es. Und da gibt es auch dann nichts zu diskutieren. Und das habe ich auch genau wie du im Prozess erst lernen dürfen. Denn ich, lieber Marco, ich bin jemand, ich war am Anfang ganz laut auf den Barrikaden, da haben wir uns noch gar nicht gekannt. Ne? Da habe ich auch jeden Tag hier auf Social Media, wie ich das jetzt auch tue, ne? Nur halt dann mit dem anderen Inhalt, jeden Tag palavert, palavert. Und ich habe mich gefreut, ohne Maske in den Klobus zu gehen. Kommt her, hier habt ihr meinen Attest, ihr Arschlöcher, ne? Und bla bla bla. Also richtig auf Konfrontation aus. Und mich hat dieses ganze Dilemma gelehrt, mit meiner Kraft besser Haus zu halten und wie du sagst, die nicht zu verschwenden, Perlen vor die Säue zu werfen. Denn auch hier nochmal, ich habe gelernt, dass das keine Frage von wer hat Recht oder wer hat die besseren Argumente ist, sondern wer glaubt was. Und dann bleibt einem auch nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren, wenn der Gegenüber einen anderen Glauben hat. Und das habe ich mittlerweile auch abgelegt, dieses Bedürfnis, meinen Standpunkt zu vertreten, ne, nach außen hin und vor allem versuchen, die Gegenseite davon zu überzeugen. Denn das ist nicht möglich. Hier geht es nicht um Zahlen, Daten, Fakten. Hier geht es nur, und das ist jetzt auch nicht nur auf das Corona-Thema bezogen, das ist auf dieses, was du auch sagst, dieses gesellschaftliche Phänomen, diese kognitive Dissonanz gibt es ja nicht erst seit Corona.
Nee.
Ne? Also dieses, System, was uns was vorgaukelt, was uns die Realität verkaufen soll, ne, oder möchte, in dem sie auch ganz gut ist. Das ist ja auch genau, also da, die kognitive Dissonanz, die zieht sich ja durch unsere Menschheitsgeschichte, seit es Regierungsformen gibt. Ne? Es ist ja immer schon so, dass gewisse Interessengruppen versucht haben, ihre Macht zu vertreten, zu behalten und dementsprechend Systeme erstellt haben, nach denen, in denen sie quasi immer weiter die Macht behalten. Das gibt es ja schon, seit es uns Menschen gibt, ne? Seit es Gesellschaft gibt, seit es Regierungen gibt. Und das wird auch immer so bleiben, wenn es da kein kollektives Erwachen gibt. Und wenn, wie du so schön auch gesagt hast, ein großes Problem ist, dass die Leute nicht mehr miteinander sprechen. Also die reden aneinander vorbei. Und auch diese Gesprächskultur, auch eine gesunde Streitkultur existiert nicht mehr. Das war auch schon lang vor den letzten 2, 3 Jahren. Aber ich habe das Gefühl, dass das durch diese Phase, wo Corona einfach sehr präsent war, dass das Ganze nochmal richtig auf ein anderes Level gebracht wurde. Weil mittlerweile ist die allgemeine Stimmung in der deutschen Bevölkerung so aggressiv, so gereizt, so überreizt, dass man, sobald man nicht der Norm entspricht, dass man damit heftig im Gegenwind rechnen muss, leider. Ne? Und ich liebe es zu diskutieren und ich erwarte auch gar nicht, dass der Gegenüber meiner Meinung ist. Genauso erwarte ich aber auch, dass meine Meinung toleriert wird. Tolerieren heißt ertragen. Das hat nichts mit akzeptieren zu tun. Aber ich bin in der Lage, wenn mein Gegenüber eine andere Meinung hat, diese zu tolerieren. Mehr nicht. Und das reicht eigentlich schon. Aber selbst das ist heutzutage nicht mehr möglich.
Das ist ja schon das Schwierige daran. Ich denke, wir beide sind so eingestellt und viele andere. Wir können auch mal gerne andere Meinungen akzeptieren oder auch mal zuhören und einfach dann so im Raum stehen lassen. Ja? Ich vergleiche es immer so, wenn ich es jemand erkläre. Vorher war das so, der eine war, vielleicht ein bisschen blödes Beispiel, aber der eine war Bayern-Fan, der eine ist Dortmund-Fan. Ja? Die haben über Fußball gesprochen. Und am Ende war der Bayern-Fan Bayern-Fan und der Dortmund-Fan Dortmund-Fan. Mittlerweile ist ja so, dass der Bayern-Fan versucht, den Dortmund-Fan zu überzeugen und der Dortmund-Fan versucht, den Bayern-Fan zu überzeugen. Und da denke ich schon so, was läuft hier eigentlich falsch? Ja.
Das ist auch gar nicht das Ziel von der Diskussion. Nee, ne? Gar nicht. Das war es noch nie gewesen. Aber irgendwie wird das alles ad absurdum geführt. Was ist deiner Meinung nach... ich sag mal, was steht auf der Agenda? Was müsste passieren, dass das besser wird?
Boah, das ist eine gute Frage. Also allgemein bei dem deutschen Volk wird es sehr, sehr schwer.
Ja. Wir beschränken uns jetzt mal auf das deutsche Volk.
Genau. Also ich glaube, erst wenn der Deutsche nichts mehr hat, ich glaube, dann könnte er vielleicht wach werden. Wenn er hier zu Hause an seinem Fliesentisch huckt und wirklich sich Gedanken machen muss, ich habe nichts mehr zu reißen und nichts mehr zu beißen. Ja, ich kann vielleicht hier auch nicht mehr meinen RTL Now schauen oder was weiß ich, weil ich das abgeschaltet bekommen habe. Oder ich glaube eher dann. Weil regierungsmäßig, man sieht es ja in den Medien tagtäglich, die bauen Scheiße, die reden nur Scheiße. Da kommt wirklich zu 99,9% wirklich enge Bullshit rüber. Ja. Leute, die halt wirklich sachlich diskutieren wollen, die auch Gegenargumente haben, die werden nicht mal zu Wort gelassen, was sich ja auch wieder in der Gesellschaft widerspiegelt, sag ich mal. Ne? Und es ist echt krass, also es ist echt schwierig. Also ich kann es dir ehrlich gesagt 100% nicht beantworten. Man müsste halt einen Rundumschlag machen, definitiv, einen Rundumschlag.
Jetzt gehe ich von einem ganz anderen Punkt an die Sache ran. Ich sage, wenn jeder die Verantwortung über seinen Körper und seinen Geist übernehmen würde, ist ja nicht der Fall, ne, dann könnte sich auch das ganze System ganz schnell ändern. Ne? Denn ein großes Manko, finde ich, dieser Gesellschaft ist, wir wollen, also wir nicht, aber wir Deutschen wollen die Verantwortung abgeben, regiert uns. Gibt uns Regeln, gibt uns einen Rahmen, wie mit Kleinstkindern, gibt uns einen sicheren Rahmen, in dem wir uns bewegen können, damit wir nicht mehr denken können. Genau. Bestes Beispiel, Genau. Bestes Beispiel, der deutsche Michel steht in Saarbrücken an der Fußgängerampel, die rot ist. Ne? Links und rechts kein Auto in Sicht. Der deutsche Michel wartet aber, bis die Ampel grün ist, um über die Straße zu gehen, weil der gar nicht mehr denkt. Der hat auch gar keinen Bock, nach links und nach rechts zu schauen. Der guckt einfach nur geradeaus auf das Licht, grün, gehen. Ne? Und das ist ein gesellschaftliches Phänomen, wo ich kotzen könnte, weil ich der Meinung bin, und da schließe ich jetzt der Kreis zu meiner These mit der Verantwortung, wenn da jeder mal, das ist natürlich mehr Arbeit, aber ich meine, unser Gehirn besitzen wir nicht ohne Grund. Ne? Das wird gemacht zum Denken. Das sollte man dann auch mal nutzen. Und dann wird, das fängt im Kleinen an, wenn man anfängt, bei Rot zu schauen, ob überhaupt ein Auto kommt und wenn keins kommt, zu gehen. Das ist ein kleiner Schritt, ne? Aber das macht hier oben ganz viel aus. Was macht das aus? Ich nutze meine Sinne, ich schärfe meine Sinne, ne? Und ich entscheide eigenmächtig, für was, für welchen Weg ich mich entscheide. Wie im Kleinen, so im Großen. Da fängt es an der Ampel schon an. Jetzt als ganz banales Beispiel, ne? Und weiter geht es auch mit der Verantwortung über den eigenen Körper. Wir Deutschen, wir haben uns vor 10 Jahren über die Amerikaner kaputt gelacht. Die fetten Amis, die fressen nur Scheiße, ne? Guck mal, wie die aussehen. Die sind so dumm, was weiß ich. Mittlerweile sind wir dümmer und fetter als die ganzen Amis, weil die sind jetzt schon uns schon wieder 10 Jahre voraus. Die sind total auf dem Gesundheitstrip,
Das
ne?
ist richtig, ja.
Und auch das so ein körperlich fragiles Volk ist ein leicht zu beherrschendes Volk. Wir beide brauchen uns gar nicht über das Gesundheitssystem oder die Pharmaindustrie zu unterhalten, ne? Das ist ja gemacht dazu, um den Mensch in einem Zustand zwischen krank und funktionieren zu halten, ne? Weil so ist das Ganze leicht zu handeln. Also wieder der Bogen zu meiner These: Verantwortung über Körper und Geist. Und dann braucht es auch keine Revolution auf der Straße. Ne? Weil wenn wir einen fitten, gesunden Körper und einen fitten, gesunden Geist haben, dann treffen wir eigenmächtig aus unserer eigenen Intuition mit unserer eigenen Kraft Entscheidungen. Und dann würden wir auch nicht mehr den ganzen Scheiß glauben. Und das würde, glaube ich, maßgeblich dazu beitragen, dass die kollektive kognitive Dissonanz in diesem Land wesentlich geringer ausfallen wird, wie sie zurzeit ist. Also wir sind heute im besten Deutschland aller Zeiten, ne, auf dem Stand, also das deutsche Volk war einst das Volk der Dichter und Denker. Ne? Was ist davon übrig geblieben? Das ist ein Armutszeugnis. Die ganze Welt lacht sich über uns kaputt. Und der deutsche Michel, der denkt immer noch, er wäre das Maß aller Dinge. Ne? Und das ist Wahnsinn. Also wie diese Matrix, wie das System uns unserer Menschlichkeit, uns und unserem klaren Menschenverstand beraubt und beschnitten hat, in kürzester Zeit. Wir reden hier von Jahrzehnten, selbst wenn wir von Jahrhunderten reden, ist das im Vergleich auf die Menschheitsgeschichte gesehen ein Wimpernschlag. Ne?
Ja, das
Da
stimmt.
sieht man mal, wie ausgeklügelt das Spiel ist und wie gut das funktioniert. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, lieber Marco, dass immer mehr Menschen sich dessen bewusst werden. Das merke ich bei meinen Klienten auch, denn zu mir kommen nicht mehr nur Leute, die sagen, Lennart, ich will 10 Kilo abnehmen, sondern die sagen, ich möchte ein erfüllteres Leben haben. Ne? Ich möchte gesünder leben, ich möchte meinen Körper stärken, ich möchte meinen Geist stärken. Und wenn dann noch 10 Kilo dabei hops gehen, dann ist das ein nice to have. Ja? Und da schlagen wir jetzt mal den Bogen, denn wir zwei, wir tragen maßgeblich dazu bei, zu einer fitteren und gesünderen Gesellschaft mit unserer Arbeit als Coach. Ja? Was sind so deine Prinzipien, mit denen du an ein Coaching gehst? Was sind die Säulen, die dein Coaching ausmachen, auf das dein Coaching aufbaut, würde mich mal sehr interessieren.
Genau. Also mein Coaching baut definitiv aus, also es stellt sich so zusammen aus 70% Mentalem, ja. Dann hast du 25% Ernährung, also auch Ernährungslehre und 5% Sport. Weil ich sage halt immer meinen Leuten, ich sage auch nicht gern Klienten oder Kunden und sowas, bei mir sind das alles Teammitglieder, ja. Das ist eine so Familie, es ist ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis. Und da ist es echt so, da sage ich ganz, ganz oft, du, pass mal auf, du kannst hier Sport machen wie ein Geisteskranker. Wenn du nach Hause kommst und frisst Scheiße, dann wirst du nicht weit kommen. Ja? Oder andersrum, du kannst dich auch hier noch so gut ernähren, ja, aber wenn dir die gewisse Einstellung dazu fehlt, beziehungsweise du kannst das Ganze nicht richtig in den Tag rein timen oder du weißt nicht, was Kalorienüberschuss oder Defizit sind, ja, dann kommt, wie gesagt, das Größte immer das Mentale, das Mindset, ja, und wenn das alles nicht stimmt, und dann funktioniert halt gar nichts. Bei mir ist es meistens so aufgebaut, dass ich halt klar den Leuten, also die, ich meine, jeder meldet sich meistens, weil er halt dann abnehmen möchte. Aber wie du auch sagst, viele mittlerweile, die hängen in so einem Loch drin und kommen da einfach eigenständig nicht mehr raus oder wissen halt einfach nicht mehr weiter. Die laufen hier von Arzt zu Arzt, von dem nach dem, holen sich hier im Internet bei dem und dem irgendwelche Tipps, weil das haben sie mal gehört, ja, das ist doch so. Und mein Ansatz ist halt eher so, dass ich halt erstmal so das Mentale hinterfrage. Ja, so, was machst du über den Tag verteilt? Wie ist dein Berufsleben? Bist du verheiratet? Und der ganze Kram, ich hole das halt wirklich schon explizit auseinander, sprich das vorher auch an, dass wir halt wirklich tiefgründig darüber reden. Und meistens sind dann halt Kleinigkeiten, ja, Kleinigkeiten, wo man es halt wirklich dann das Unterbewusstsein selbst so triggern kann. Ich sage immer meinen Leuten, ich gebe dir halt einfach nur das Werkzeug an die Hand. Umsetzen
Genau.
musst es halt wirklich selbst und
Genau.
musst es halt wollen. Aber dann ist meistens so, danach so 8 Wochen sehen so halt wirklich die ersten Erfolge, die ersten richtig krassen Erfolge. Und dann
Ja.
sage ich immer so, reflektiere dich mal selber, wo hast du vor 8 Wochen gestanden? Ja, ob das nicht nur vom Gewicht her ist, sondern auch so deine Ausstrahlung, dein Aussehen, dein Auftreten, deine Denkensweise. Und die meisten sagen dann, boah, es ist einfach nur krass. Ja, es ist einfach nur krass. Du hast immer welche dabei. Ich meine, das kennst du bestimmt auch. Die, ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen, ja.
Ja.
Hast du immer mal dabei, aber ich muss sagen, so, ja, zu 80% ziehen es eigentlich wirklich sehr, sehr gut durch. Und die erinnern sich auch noch nach 2, 3 Jahren an dich, definitiv.
Ja.
Das ist eigentlich auch so mein Ziel, dass die Leute halt wirklich langfristig was davon haben. Und nicht nur halt, was man halt im Internet oft sieht, hier, du machst jetzt, keine Ahnung, das
Diät.
Diät, Weight Watchers, was weiß ich, ja, hier, ich nehme an irgendeiner Challenge teil und nehme in, keine Ahnung, 10 Wochen gefühlt 20 Kilo ab und nach einem Jahr siehst du dann und denkst so, wow, was ist hier los? Ja. Und geht ihnen noch deutlich schlechter halt.
20 Kilo, die nehme ich dir ab mit einem Haufen Clenbuterol und Wachstumshormone, geht das einwandfrei, aber auf natürliche, nachhaltige Art ist das gar nicht so sinnvoll, ne? Gebe ich dir voll recht. Ja.
Also ich sage immer, das ist immer so eine lustige Anekdote bei mir im Coaching, die Leute sagen immer, ja, wenn ich das jetzt aber dann so 8 Wochen mache, was kann ich denn dann abnehmen?
Genau, ja.
Ja, aber
Ja.
dann sage ich immer, du, pass mal auf, ich kann dir versprechen, dass du innerhalb von einem Tag 10 bis 15 Kilo verlieren kannst. Die sind immer so,
Ja.
wie geht denn das? Wir machen dir einfach ein
Ja.
Bein ab.
Ja, genau.
Das
Ja, genau.
ist ja.
Das sind die falschen Fragen aus der falschen Intention heraus, ne? Und genau das, da setze ich auch an, denn das hast du auch, da sind wir uns einig. Da geht es erstmal darum, das Mindset, die Intention zu hinterfragen und den Leuten klarzumachen, mit welcher Absicht machst denn du das hier gerade und vor allem mit welcher, also gibt es denn da überhaupt eine Longevity, also eine Langlebigkeit, ein wirklich etwas von Bestand oder die meisten sind ja wirklich auf der Suche nach einem Quickfix, gib mir die Wunderpille, mit der ich abnehmen kann und dann denken die aber nicht weiter. Wie geht es denn danach weiter? Ne? Und das Ziel ist es nicht, in kürzester Zeit so viel Gewicht wie möglich zu verlieren, sondern ein Leben lang, also etwas zu lernen in unseren Coachings, von dem man dann im Nachhinein ein Leben lang
Leben,
profitieren
ja,
kann.
ganz genau.
Ne? Was sind 8 Wochen im Vergleich zu 50 Jahren?
Ganz genau, ja.
Ne? Und also bin ich ganz bei dir. Ich habe angefangen als klassischer Personal Trainer, Fitness Trainer, da ging es ganz viel um Gewichtsabnahme. Alle wollen das gleiche, Fett verlieren und Muskeln aufbauen, am besten zu gleichen Teilen, zur gleichen Zeit. Und ich muss immer schmunzeln, wenn das kommt, wenn ich sage, warum bist du denn bei mir? Was erhoffst du dir durch mich zu
Genau.
erreichen? Kommt immer, ich möchte Fett verlieren und Muskeln aufbauen. Ne? Dann sage ich, alles klar, dann legen wir los, ohne jetzt irgendwelche Versprechungen zu machen oder einen zeitlichen Rahmen zu setzen. Und dann kommt immer die nächste Frage, ja, wie lang geht das oder was kann ich in diesem Zeitraum, dem und dem Zeitraum denn erreichen? Und da bin ich wie du derselben Meinung, das sollte nicht die Intention dahinter sein. Ich durfte jetzt auf meinem Weg, also die letzten 2,5 Jahre, als in meiner Selbstständigkeit als Personal Trainer, immer mehr auch auf den Trichter kommen, das Mindset spielt eine tragende Rolle bei dem Ganzen. Und
Das
das muss auch nicht nur im Coaching so sein bei uns, sondern das ist auch wieder was, wo ich sage, ey Leute, übernehmt endlich mal die Verantwortung für hier oben, für euer Mindset. Ich weiß, zurzeit ist es ganz trendy, von Mindset zu quatschen. Ja, machen wir alle. Ist aber auch zu gewissen Teilen total berechtigt, denn das wurde total vernachlässigt die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre. Da ging es darum, schlafen kannst du, wenn du tot bist, arbeiten, 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 mehr ist besser, ne? Und auf Ernährung wurde gar nicht geachtet. Das hat sich ja jetzt die letzten 15 Jahre schon ein bisschen gewandelt, wo das Ernährungsbewusstsein gestiegen ist, aber auch nur das, was durch den Mainstream kommuniziert wird oder was man dann bei gewissen Diätprogrammen lernt. Und das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, denn was du ja auch versuchst, ist unseren Klienten oder wie du es nennst, deinen Teammitgliedern, ein Wissen an die Hand zu geben. Denn Wissen ist Macht. Das können die noch ihren eigenen Kindern weitergeben. Also jeder, der bei mir oder bei dir im Coaching war, der hat ein Wissen dadurch erreicht oder erlangt, was er ein Leben lang bei sich trägt. Ne? Das ist was anderes, wie sich bei Weight Watchers ein Programm zu kaufen für Hunderte von Euro, indem man dann Punkte zählt und gar nicht weiß, was für Lebensmittel welche Nährwerte enthalten. Geiles Beispiel. Ich war ja 10 Jahre als Sozialpädagoge am Arbeiten und ich hatte größtenteils weibliche Mitarbeiterinnen und die typische Erzieherin ist in der Regel etwas korpulenter. Ne? Und so war das auch. Ist ja jedem seine Sache. Ich war früher auch schwer übergewichtig. Darum soll es nicht gehen. Aber dann haben wir bei einem Teamessen im Oishi gesessen. Das ist ein, was ist denn das? Ein asiatisches
Sushi-Restaurant,
Restaurant?
ja, Sushi-Restaurant,
Sushi-Restaurant.
genau,
Genau.
ja.
Und da gibt es Sushi, alles Mögliche. Da kommt, das wird so, also für die, die es nicht wissen, ne, das wird in Runden geliefert. Man kann, das ist wie so ein All-You-Can-Eat-Buffet quasi.
Genau,
Man
mit
hat
so einem
8 Runden
iPad, genau.
Zeit, genau. Da darf man sich Sachen bestellen. Da kommt immer wieder was nachgeliefert. Und sie hat mir, die Arbeitskollegin hat mir erzählt, sie ist auf Diät. Sie macht Weight Watchers. Man muss dazu sagen, ne, schwer übergewichtige Frau, also adipös. Ich war natürlich zu der Zeit auch schon im Fitnessbereich tätig und habe das auch ausgelebt, habe mir immer schon mein Essen mit auf die Arbeit genommen. Die wussten also, dass ich in diesem Bereich tätig war. Dementsprechend kam dann auch das Gespräch auf: Hey Lennart, ich bin jetzt auf Diät, ich mache jetzt auch mal was. Und da habe ich nur gesagt: Ey, riesen Respekt davor, ne? Ich drücke dir die Daumen, ich wünsche dir alle Kraft, die du brauchst. So, wir sitzen beim Essen in diesem besagten Restaurant und die Kollegin bestellt sich ein Sashimi, Lachs-Sashimi nach dem anderen. Ne? Und, also Lachs-Sashimi, roher Lachs. Ne? Und nach der sechsten, siebten Platte Lachs-Sashimi habe ich so gefragt: Ey, bist du eigentlich noch auf Diät? Ne? Also, wir haben so im Team gequatscht, da war auch das Thema dann Diät. Da habe ich gesagt: Bist du eigentlich noch auf Diät? Ne? Weil ich mir gedacht habe: Die hat jetzt locker 2500 Kalorien in Form von Lachs gefressen. Ne? Mich würde mal interessieren, mit welcher Intention sie das gemacht hat. Also habe ich gefragt: Ey, bist du eigentlich noch auf Diät? Und sie so: Ja, ne? Weight Watchers klappt super. Hier, Lachs hat keine Punkte. Und da hab ich so angeguckt. Da habe ich gesagt: Wie, der hat keine Punkte? Ey, der hat, oder irgendwie, ne? Also der hat ja nur gesunde Fette. Da darf ich so viel essen, wie ich möchte. Der hat keine Punkte. Es gibt verschiedene Pakete bei den Weight Watchers anscheinend, ne? Und da gibt es tatsächlich Pakete, in denen dann Avocados, Lachs, alles, was Omega-3 reich ist, ne, hat keine Punkte. Denn
Okay,
der
krass.
Weight Watcher, also der, den Plan erstellt hat, der geht natürlich nicht davon aus, dass sich jemand am Tag 3 Kilo Lachs reinpfeift, ne? Aber die besagte Kollegin, die hatte einen ausgeprägten Lachshunger und hat das dann dort ausgelegt. Und da habe ich die angeguckt und habe gesagt: Wie, der hat keine Punkte? Ah ja, da darf man so viel essen, wie man möchte. Das sind gesunde Fette. Da habe ich ihr gesagt: Aber gesunde Fette sind ja auch Fette. Die haben ja auch Kalorien. Er guckte mich total entgeistert an und ich konnte in ihrem Blick sehen, so nach dem Motto: Nimm mir doch jetzt nicht die Freude an meinem Sashimi.
Ja, das ist meistens so, ja.
Ja, und dann habe ich mir, ich gehe da wirklich ganz bedacht vor, weil ich selber weiß, wie das ist, wenn man darauf angesprochen wird. Ich war 15 Jahre lang selber schwer übergewichtig. Und da bin ich ja wirklich ganz schonend rangegangen, habe halt gesagt, Lachs ist ein sehr hochkalorisches Lebensmittel, ne? Der hat super viel Kalorien, weil da so viel Fett drin ist. Und auch gute Fette sind Fette, die haben genauso viel Kalorien wie schlechte Fette, ne? Und sie hat das gar nicht verstanden, denn was die bei Weight Watchers gelernt hat, ist, Lachs hat keine Punkte, Lachs gut, gib ihm. Ne? Und das ist doch Augenwischerei, was da betrieben wird. Und da muss man jetzt auch, ich will jetzt hier kein Weight Watchers bashen, obwohl ich es total beschissen finde. Und Leute, gebt euer Geld lieber dem Marco oder mir, anstatt bei Weight Watchers zu gehen. Aber es geht ums Prinzip, weil wie viele Coaches oder Ernährungsberater oder Leute kennst du, die Programme verkaufen, die den Leuten nicht die Essenz der Ernährung beibringen, ne,
Ja, das ist
vermitteln.
so.
Da wird Geld gemacht mit dem Wissen, das man in der Hinterhand behält, um die Leute abhängig zu halten. Und deswegen gibt es im Jahr 2023 immer noch Ernährungsmythen, die besagen, Kohlenhydrate nach 18 Uhr machen dick. Was meinst du, wie oft ich das schon meinen Klientinnen ausprügeln musste?
Ja, ist echt so.
Na, da gehe ich die glatte Wand hoch. Und das ist auch ein Wissen, was in meiner Meinung in die Schule gehört. Ernährungswissenschaften,
Ganz genau.
Ernährungslehre. Ne?
Ganz
Was
genau.
lernen wir? Die Ernährungspyramide, wo totaler Schwachsinn ist.
Ja, ist
Ne?
echt so.
Die wird ja ständig auch nochmal angepasst, den Konzernen zuliebe. Oder jetzt dieses Ampelsystem, was auf den Lebensmitteln
Dankeschön.
ist.
Genau, ja. Habe ich letztens
Das
noch
ist
einen
der
Podcast mit.
größte Scheiß, ja. Da hast du doch auch schon mal einen Bericht drüber oder einen Beitrag drüber gemacht,
Genau,
glaube ich
ganz
sogar.
genau, ja.
Das ist Wahnsinn, ne? Und genau, also Ernährung ist mit einer der größten Punkte, aber vor allem das Bewusstsein schaffen für Ernährung, ein Bewusstsein schaffen für einen gesunden Lebensstil. Denn das bekommen wir im Jahr 2023 immer noch nicht gelehrt, weder im Kindergarten noch in der Schule noch in der Ausbildung später noch als Erwachsener. Das ist ein Wissen, was man sich, wo man selber Verantwortung übernehmen muss, um sich das anzueignen. Und natürlich ist das dann auch meistens mit einem Kostenfaktor verbunden. Aber Leute, ihr investiert einmal ein paar hundert Euro und seid ein Leben lang mit dem Wissen beschenkt, mit dem ihr eure Kinder gesund und ja, nachhaltig und euch selbst gesund und nachhaltig, eure Liebsten gesund und nachhaltig ernähren könnt. Und wer einen gesunden Körper hat, der hat auch automatisch schon mal einen gesünderen Geist. Und da sind wir auch bei dem Thema Mindset. Es ist ein schmaler Grat. Ich bin mittlerweile wirklich an dem Punkt, wo ich ein bisschen vorsichtig mache mit diesem Vermitteln von Mindset und ein erfolgreiches Mindset aufbauen. Denn dann, da kann man sich auch ganz schnell drin verrennen, dass daraus ein riesengroßes Ego wächst. Wir wollen ja mit unseren Coachings oder auch mit dem Körperkult, ich merke das bei mir selbst, ne? Seitdem ich mich immer mehr der Spiritualität widme, fällt mir immer mehr auf, wie sehr mein Tun und Handeln und Denken vom Ego getrieben ist. Das ist auch gar nicht schlimm. Wir Menschen werden mit einem Ego geboren und das darf auch sein. Nur das muss sich die Balance halten. Ne? Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich mittlerweile im Coaching darauf achte, dass auch der Zugang zu dem Körper-Geist-Seele-System geschult wird und nicht nur hier oben im Verstand rum manipuliert wird, das Mindset so gerichtet wird, dass man denkt, ich bin der Geilste, dann noch den Körper aufbauen, dass er denkt, oh, ich bin der Geilste, schaut mich an. Ne? Sondern da muss irgendwie so ein Einklang bestehen.
Ja, das ist
Und ich
wichtig. Du
denke,
musst den Leuten halt wirklich ein Wissen vermitteln, ja,
ja.
dass halt wirklich, wie du sagst, langfristig davon zehren können. Das sind Kleinigkeiten so. Gerade bei, habe ich ganz oft bei den Frauen halt, in der Woche halt, wo sie halt ihre Erdbeerwoche bekommen, ja, dann
Ja.
ist halt so, dann sagen die, oh, jetzt habe ich die Woche nicht abgenommen. Mach ich, ja, ist doch okay. Hast du
Ja.
zugenommen? Ja, nicht, aber ich habe nichts abgenommen. Ja, weißt du auch warum? Und dann erkläre ich es ihnen halt, warum, weil der Körper halt in dieser Zeit viel Wasser speichert und du halt in dieser Zeit auch wirklich eine Prozedur durchmachst, ja, die dich halt dann körperlich etwas zurückschraubst, beziehungsweise dein Körper halt in dieser Zeit eine enorme Leistung muss vollbringen, ja. Und dann sei doch einfach froh, dass du in dieser Woche einfach dann stagnierst, ja, anstatt dass du halt, keine Ahnung, 5 oder 6 Kilo wieder draufgepackt hast, weil du extreme Wassereinlagerung oder sonst irgendwas gehabt hast.
Absolut.
Und noch ein gutes Thema, was du eben angesprochen hast, gerade so der Bereich Schulen, Kindergärten. Ich fange an im Kindergarten. Ich habe eine bei mir im Coaching, ja, die hat mir erzählt, das, was du mir hier aufgeschrieben hast, das kann ich so nicht umsetzen. Ich schon so, ja, warum denn? Ja, meine Chefin, die ist Veganerin, die möchte nicht, dass ich das esse. Ich dachte so, bitte was? Ja, die ist Veganerin, die möchte nicht, dass ich sowas dann hier mit auf Arbeit bringe. Und da habe ich ihr gesagt, du, pass mal auf, wenn mir jemand vorschreiben würde, was ich zu fressen habe, ja, dann würde ich mir überlegen, ob ich da überhaupt noch hingehe. Und dann habe ich im Gespräch so rausgehört, ja, die ist sogar so extrem, dass selbst die ganze Einrichtung, die ganzen Kita-Kinder, dass sie nur veganes Essen bekommen, ja. Und da
Krass.
denke ich mir, Alter, das ist, geht gar nicht, ja. Das ist dann so, die erzählt dann so, die müssen sich, die Kinder stopfen sich halt morgens dann hier mit Brötchen, Nutella und sowas halt, ja, das ist super, super cool halt, hier morgens voll, weil sie es Mittagessen nicht essen, ja, weil es halt ihnen absolut nicht schmeckt, ja. Kinder sind halt so, die kannst du nicht da in irgendeine Richtung reintreiben, wenn die halt keinen Bock
Soll
haben.
man auch nicht.
Nee, es ist totaler Käse. Es ist entweder du bringst ihn bei, kannst du ein bisschen spielerisch machen, völlig in Ordnung. Aber auch jetzt Thema schulisch ist genauso. Meine Tochter ist zum Beispiel auf einer Schule, da ist es genauso. Dann erzählt sie mir, ja, hier die Köchin aus der Kantine, die ist Vegetarierin. Das kann ja jeder machen, wie er will, ne?
Ist ja schön für Sie.
Ja, schön. Und dann sagte sie zu mir, ja, bei uns gibt es eigentlich kaum Fleisch. Mensch, wie bei euch gibt es kaum Fleisch? Ja, bei uns gibt es meistens Nudeln mit Rahmsoße. Mensch, bitte was? Ja, es gibt auch Gemüse und sowas, auch mal Salat und sowas oder so ein Lunchpaket. Aber so was die mir dann so erzählt, da denke ich so, boah, krass. Boah, krass. Ja? Oder auch diese, wie du sagst, so, ob das Pyramide ist oder ob das dieses Trugbild beim Doktor BMI ist, ja. Es gibt so viele Sachen, wo ich denke, so Wahnsinn, Wahnsinn, was wir immer noch in so einer Bubble leben. Ja, hier ist nicht so viel Eier wie im Cholesterin und es gibt so viele Sachen. Ne? Es ist sehr krank.
Absolut, ja. Ja, bin ich total bei dir. Ich habe ja selbst als Erzieher in den Einrichtungen gearbeitet, Marco. Und wenn Kleinstkinder, ich habe die letzten 4 Jahre in der Krippe gearbeitet. Du weißt, was die Krippe ist? Das ist die
Ach ja.
Betreuung von Kleinstkindern, 0 bis 3 Jahre. Ne? Wenn bei einer Krippe, ne, in der Betreuung von Kleinstkindern, wenn da Kantinenessen angeliefert wird, ne, dann gibt es da so feine Sachen wie Backfisch mit Dillsoße ummantelt in Panade, kennt man, ne? So richtig Abfall, 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 vom Abfall umhüllt mit Abfall. Ne? Da ist nichts Natürliches mehr dran. Wenn das kommt, riecht das nach Plastik, ohne Scheiß. Mir wird's schlecht, wenn der Caterer gekommen ist in unsere Einrichtung und dieses Essen gebracht hat. Marco, da habe ich die Kotze bekommen. Das kriegen kleine Kinder vorgesetzt, dessen Mikrobiom so empfindlich ist, ne? Die können noch gar nichts von dem ganzen künstlichen Scheiß. Das ist für die pures, pures, pures Gift. Und dann wundern sich die Erzieherinnen, wenn dann die Kinder mittags blutige Durchfälle in die Windeln machen, ne? Oder die Eltern wundern sich, warum die Kinder mit anderthalb schon Verdauungsstörungen haben, Autoimmunerkrankungen entwickeln, ständig krank sind, ne? Wo ich mir dann denke, so, ja, und das geht jetzt halt ans Bildungssystem. Da können die Einrichtungen nichts für, weil die haben nur ein gewisses Kontingent, zu wenig Geld. Was muss man machen? Man muss sparen, sparen, sparen. Ja, und dann wird am Essen gespart, weil woanders kann man nicht mehr sparen. Du musst dir mal eine sozialpädagogische Einrichtung in Deutschland teilweise angucken. Das ist unter aller Sau, mit was für Materialien wir arbeiten müssen oder mussten. Ich zum Glück nicht mehr, aber meine Kollegen, die müssen das immer noch. Da fehlt es an allen Ecken im sozialen Bereich in Deutschland. Das ist unser Nachwuchs, das ist unsere Zukunft. Und da wundert man sich, warum die Anzahl der psychosomatischen Erkrankungen immer weiter zunimmt, warum Kinder teilweise schon Krebs haben.
Ja,
Das
ist
ist genau aus diesem Grund. Und umso froher bin ich für jeden, der in einem gewissen Alter ist, wo er dann die Verantwortung übernimmt. Ich bin mir sicher, du hast das auch schon gehabt, dass du Menschen betreut hast, die vorher krank waren oder vorher sehr ungesund gelebt haben und dadurch auch schon Begleiterscheinungen, Nebenwirkungen hatten. Und wenn man solchen Menschen zu einem gesünderen, besseren Lebensstil verhelfen kann, ist das für mich das größte Geschenk und auch der größte Lohn quasi dafür. Deshalb mache ich den Beruf auch so gerne. Aber es ist trotzdem erschreckend, wenn man sieht, wie wenig Wissen oder wie wenig Grundlage vorhanden ist, um einen gesunden Körper und einen gesunden Geist zu haben. Wir haben uns jetzt ganz viel über Ernährung unterhalten, also was den Körper betrifft, aber sowohl die geistige Instandhaltung ist meiner Meinung nach heute Pflicht, denn wir leben in einem Alltag, in der Gesellschaft, in der Kultur, die alles andere als menschenfreundlich ist, ne? Dem Input, den wir täglich ausgesetzt sind, nicht nur durch das Handy, sondern durch diese Leistungsgesellschaft. Unser Gehirn ist gar nicht gemacht für so viel Input. Und auch das ist bei mir im Coaching ein Riesenthema: Stressbewältigung, Stressmanagement. Denn auch dann, wenn du kannst so toll trainieren wollen, wie du willst, du kannst dich so gut ernähren wollen, wie du willst, wenn du permanent chronisch erhöhten Stress hast, wirst du trotzdem nicht die Erfolge erzielen, denn wir wissen, Stress verhindert Muskelaufbau, Stress fördert Fettaufbau, ne? Stress mindert deine Schlafqualität, Stress mindert deine Lebensqualität. Und alle meiner Klienten, die ich bis jetzt betreuen durften, hatten ein Stressproblem. Ich nehme mich da selber gar nicht aus, ne? Aber ich bin den ganzen Tag am Meditieren und am Yoga machen und am Spazierengehen, damit ich das einigermaßen in den Griff bekomme, ne? Und da redet auch viel, also da wird viel zu wenig drüber geredet, ne? Wenn die Leute bei mich kommen und sagen, ich will abnehmen, habe jetzt vor kurzem einen neuen Klienten bekommen, ich will abnehmen, ich will Muskeln aufbauen, dann frage ich, wie ist dein Schlaf? Was machst du beruflich? Wie ist dein gefühlter Stresslevel von 1 bis 10? Wie ist deine Laune allgemein? Ne? Lauter so Sachen. Ja Gott, warum will denn der jetzt wissen? Und da frage ich auch, wie ist deine Verdauung? Hast du einen Blähbauch manchmal? Ne? Hast du ein Völlegefühl? Wie oft gehst du am Tag scheißen, auf gut Deutsch gesagt? Das
Ja,
sind Fragen, die stelle ich,
ist wichtig, ja.
denn aus den Antworten kann man ganz leicht direkt ablesen, ob da eine Stresssymptomatik vorliegt oder nicht. Denn wir alle wissen, Stress geht direkt auch auf die Verdauung, Stress geht direkt auch auf den Schlaf. Und wenn die zwei Parameter schon mal nicht stimmen, da kannst du hier oben reinkippen, was du willst, das wird gar nicht verwertet. Und wenn du dann den Schlaf auch nicht hast, um dich von dem zum Beispiel vom Trainingsreiz zu regenerieren, dann gräbt man sich ein Loch und dann geht das immer nur tiefer. Und bevor ich jemanden ins Training schicke, denn das ist ja auch ein zusätzlicher Stressor, so ein Training, gerade für jemanden, der neu einsteigt. Der Körper ist das nicht gewohnt, Stress. Bevor ich jemanden einen Trainingsplan vorsetze, den er durchzuführen hat, gehe ich erstmal einen Schritt zurück, betrachte mir das große Ganze und betreibe Schadensmanagement, indem ich darauf schaue, dass wir die Stresssymptomatik erstmal lindern. Ja?
Ja, ist
Und
ganz
da wird
genau.
auch viel zu wenig drüber geredet. Wie
Ja,
ist da dein Ansatz? Wie ist da deine Erfahrung?
genau, also da merke ich, das ist eigentlich ziemlich, dass unsere Co beiden Coaches uns sehr, sehr ähnlich sind, definitiv. Da habe ich auch ein Beispiel bei einer Klientin oder Teammitglied, ja, in meinem Fall. Das ist genauso, die hat sich bei mir gemeldet, hier Marco, ich habe das Problem, ich habe jetzt schon so viel abgenommen und seit 2,5 Monaten geht es nicht mehr weiter, ich stagniere, ich esse so wenig und da und hier und so. Da habe ich genau das Gleiche, wie du jetzt sagst, hier das alles durchgesprochen und so. Ich gehe hier 5 bis 6 Mal die Woche ins Studio, 2 bis 3 Stunden hier, Hustle, 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 ja. Und dann habe ich hier gefragt, sie dann halt mal gefragt, so, ja und wann machst du denn was für dich? Ja, mache ich doch. Ich gehe doch ins Studio. Mache ich, nee, wann machst du denn was für dich, wo du runterkommst? Ja, manchmal gehe ich auch nach dem Studio in die Sauna so. Ja, wie lange gehst du in die Sauna? Also gerade so dann 10 Minuten so. Okay. Und ich habe dann so das Ganze gemacht. Ich habe ja halt die Woche über komplett verboten, ins Studio zu gehen, ja, bis auf 1 bis 2 Mal und maximal mit Cardio 1 Stunde, ja. Und das war dann ein Zeitraum von Sonntag bis Sonntag und die ruft mich sonntags, also beziehungsweise schreibt mir dann hier eine Nachricht und sagt so, Alter, was war das? Mach ich, warum, was ist dann? Ich habe über 4 Kilo abgenommen.
Wasser.
Ah, okay. Alles klar. Und da habe ich hier das Ganze halt dann erklärt, warum, weshalb, ja. Hab ich gesagt, ja, das geht nicht. Wenn dein Körper hier ständig unter Stress steht, dann funktioniert das Ganze halt eben nicht. Ich muss sagen, ich habe ja auch vorher eine Krankheit gehabt, ja. Aber auch schon mal drüber gesprochen, du halt das Morbus Crohn, ich Colitis ulcerosa. Und das war echt genauso. Ich habe das ja auch ein bisschen selbst rausfinden, so, wie bekommst du die Scheiße weg? Ich habe das mit so, das hat in jungen Jahren angefangen. Sei es auch durch Ernährung, durch, keine Ahnung, schulisch, Mobberei und keine Ahnung, ja. Man weiß denn, jetzt sind so viele Einflüsse. Auf jeden Fall hat das so angefangen mit, ja, so um die 15.
Ja, bei
Und
mir
hat sich
auch.
wirklich gezogen bis 2016, 2017. Ja, da war gerade so das mit der Trennung, mit der Scheidung halt. Und da habe ich gemerkt, du musst echt was machen, ja. Ich bin 6 Wochen bin ich in Kur. Und für mich einfach mal selbst zu resetten. Und da habe ich gemerkt, so in der Kur so, okay, es liegt wirklich an meiner mentalen Einstellung, an meinen Essensgewohnheiten. Sport habe ich schon immer gemacht. Aber es ist wirklich definitiv so, dieses Cortisol, dieses, ja, die mentale Einstellung halt, war es damals gewesen. Und wie ich das geändert habe, habe ich gedacht, schau mal da, ich habe damals angefangen mit, was war das, 2018 mit ketogener Ernährung, habe das gemacht bis Mitte letzten Jahres. Mittlerweile laufe ich eher so ein bisschen Low Carb. Und aber seitdem bin ich komplett symptomfrei. Es ist ein ganz anderes Lebensgefühl.
Bist du auch, also ich teile dasselbe Schicksal, ich nenne es jetzt einfach mal selbe Schicksal, ähnliches Schicksal, ne, mit der Darmerkrankung, mit der chronisch entzündlichen. Bist du auch jemand, der gemerkt hat, einfach, dass er sehr stressempfindlich ist, dass sich das bei dir dann auch auf den Körper direkt niederschlägt? So ist es bei mir, ne? Also ich bin jemand, ich ziehe innerhalb von kürzester Zeit sehr viel Wasser, wenn ich Stress habe, ne? Und ich merke das auch direkt an der Verdauung. Also ich merke, ich habe einen Konflikt mit jemandem und ich merke das direkt im Bauch. Ich
Ja.
habe schlecht geschlafen, ich merke das im Bauch. Ich
Ja.
bin stabil seit über 2 Jahren, also ich habe keine Schübe mehr, aber ich habe so ein krasses Körpergefühl durch die Krankheit entwickelt, wo ich auch eigentlich dankbar für bin, weil das hat mich ja dahin gebracht, wo ich jetzt heute bin. Aber ich bin so sensibel für äußere Einflüsse, für Reize, dass sich das direkt in meinem Magen-Darm-Trakt widerspiegelt. Und ich wette mit euch da draußen, viel mehr von euch haben diese Problematik und wissen es gar nicht. Das auch viel Reizdarm ist rein psychosomatisch, ne?
Ja, ist so, ja.
Unsere beiden Erkrankungen auch rein psychosomatisch und sogar mehr psycho als somatisch, finde ich, ne?
Ja,
Weil ich
definitiv.
habe es genauso wie du durch, wie soll ich sagen, also durch die Änderung meiner Lebenseinstellung, als auch natürlich die Ernährungsumstellung und langfristig auch durch passende Supplementation, das spielt bei mir auch noch eine Rolle, ne? Und geschafft einfach. Ich bin jetzt seit 2 Jahren auch medikamentenfrei. Ich glaube schon länger als 2 Jahre schubfrei. Und im Gegensatz zu dir bin ich ja gar nicht low carb unterwegs. Also ich esse jeden Tag meine 400 Carbs, manchmal 300, wenn ich auf Diät bin, manchmal 500, wenn ich Bock habe, ne? Und das klappt super gut, ne? Und ich habe eine unheilbare Krankheit. Mein Arzt hat zu mir gesagt, was Sie da versuchen mit Ihren Nahrungsergänzungsmitteln, Herr Dausen, das ist totaler Quatsch. Sie sind chronisch krank. Sie brauchen ein Leben lang diese Medikation, ne? Und alles andere wäre fahrlässig. Und das war das letzte Mal, dass ich meinen behandelnden Arzt persönlich gesehen habe. Das ist jetzt 2,5 Jahre her. Seitdem gehe ich nur noch in die Praxis, für meine Blutbilder abzuholen, und ich behandle mich selbst.
Das ist bei mir eigentlich fast, ja, das ist eigentlich identisch, würde ich schon sagen, fast identisch. Ja, das Problem ist halt, wo wir wieder zum Anfang kommen, der Mensch lernt definitiv nicht heutzutage aus seinen Fehlern. Ob das jetzt halt bei mir die Krankheit war, wo mich weitergebracht hat, aber auch in dieser Corona-Zeit. Andere haben sich komplett zu Hause verschanzt, haben gar nichts gemacht, ja. Panik geschoben. Für mich einerseits war es die beste Zeit. Ich konnte mich da privat, weil du halt nirgendwo hin konntest, ja, weil du halt hier der Ungeimpfte, was weiß ich, Schwurbler und was weiß ich was, konntest du die Zeit optimal nutzen. Und in dieser Zeit habe ich mir so viel Wissen reingeballert, ja. Wirklich, meine Frau sagt, Hey, mach mal zart, ja.
Hm.
Aber ich ständig ja die bam, 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 bam. Jede Woche hier einen anderen Lehrgang. Keine Ahnung, ich wollte mir hier eine Internetseite bauen und frag nach dem Preis. Boah, nee, mir viel zu teuer. Was machst du jetzt? Du hast ja Zeit, komm. Pfeifst dir das rein, brauchst selber eine Internetseite, selber eine Internetseite gebaut. Dann, keine Ahnung, hier brauchst du ein Logo. Da fragst du jemanden, hier kostet, keine Ahnung, 250 Euro aufwärts. Nee, hast keinen Bock drauf. Komm, eignest du selber dann. Hier, ich will Grafikdesign eingeeignet. Ob das das Coaching war, ob das Ernährung war. Egal was, ich habe die Zeit definitiv genutzt. Aber das ist halt in unserer Gesellschaft so, die Leute, die fallen auf die Nase und wollen einfach nimmer aufstehen. Aber bei mir ist das halt so, mein Boxkampf, der ist erst verloren, wenn ich nicht mehr aufstehe.
Wenn du nicht mehr aufstehen kannst, weil wollen tust du ja die ganze. Also ich bin
Ja.
ja schon, du bist ja auch schon ganz oft hingefallen, ne?
Definitiv.
Aber du willst ja immer wieder aufstehen, ne? Und das ist auch das, was ein Gewinner unterscheidet von einem Verlierer. Das heißt nicht, dass ein Gewinner immer gewinnt, ne? Der hört halt einfach nicht auf, der steht wieder auf und macht nochmal weiter. Und ich glaube, bei jemandem wie uns zwei, die auch schon krankheitsmäßig, also bei mir war das wirklich heftig. Ich war 5, 6 Jahre lang, kannst du sagen, 3 bis 5 Mal im Jahr stationär. Ne? Ich habe immer Infusionstherapien bekommen. An mir wurde auch viel Schindluder betrieben. An mir wurde auch viel ausprobiert an der Medikation, weil Morbus Crohn war damals noch gar nicht so bekannt in Deutschland und die Behandlung war auch noch nicht so bekannt. Da wurde zu Beginn erstmal nur mit Cortison behandelt und wir wissen beide, ne, Cortison in Grammmengen als Infusionstherapie sehr gut. Ne?
Einwandfrei.
Und dann ging es weiter mit Immunsuppressiva, die noch gar nicht keine richtige Zulassung hatten. Also da war ich wirklich ein Versuchskaninchen für die Pharmaindustrie. Aber so, also meine Mutter war halt einfach auch so verzweifelt, die hat halt nach jedem Strohhalm gegriffen. Das nehme ich der auch nicht krumm. Aber im Endeffekt war es halt schon sehr fahrlässig. Ne? Und trotzdem hat es ja nicht geklappt. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass jemand mit unserer Vergangenheit und auch teilweise mit dem Schmerz und den Sorgen, jetzt bei dir auch mit dem Krebs, mit der Familie, das Krankheitsbild. Jemand, der so viel Scheiße schon gefressen hat und noch nicht oder nicht aufgegeben hat, der hat einfach eine andere Einstellung zum Leben und vor allem auch zu Problemen. Denn für mich ist ein Problem eine Chance zu wachsen. Ne? Ich sehe das gar nicht mehr so. Früher habe ich auch, wenn mir was passiert ist, warum passiert mir das immer? Ne? Ich habe keinen Bock mehr, Selbstmitleid, juhu. Ne? Und irgendwann mit Mitte 20 hat es bei mir Klick gemacht, wo ich gemacht habe, ey, ich bin ja immer noch da. Ne? Irgendwas muss ich ja doch können oder wollen, weil ich bin immer noch da. Bei mir kam ja noch die Drogenabhängigkeit dazu. Ne? Das war ja alles noch on top. Also ich habe schon so viel Scheiße gefressen und jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ich will gar nicht sagen, dass ich hier das schlimmste Leid von allen hatte, denn es ist ja immer im Auge des Betrachters. Aber ich glaube, Leute, die schon mal vor wirklichen Abgründen gestanden haben und in dem Moment in dem Moment geschafft haben, weiterzumachen. Die haben eine grundlegend andere Einstellung zum Leben als Leute, die vor Problemen weglaufen oder die an solchen Problemen, die aufgegeben haben. Ne? Und ich glaube, das macht uns zwei auch einfach aus. Und das ist auch, glaube ich, das, was uns verbindet, dieser Wille nach mehr und vor allem auch zu wissen, wo man herkommt, zu was man fähig ist, wenn man will. Weil es ist so lustig, als du gesagt hast, bei dir war die Corona-Zeit die beste Zeit in deinem Leben. Bei mir tatsächlich, also die beste Zeit in deinem Leben, jetzt überspitzt gesagt, aber du hast sie total sinnvoll genutzt. Du hast das Beste draus gemacht. Ja? Und so war das bei mir auch. Ich habe in der Zeit meine Scheine gemacht, meine Selbstständigkeit gemacht. Ich habe in der Zeit mein Bodybuilding auf ein ganz anderes Level gebracht. Ne? Ich hatte Zeit und ich hatte vor allem Bock. Ne? Ich habe nicht zu Hause gehockt und gedacht, na, jetzt kann ich ja gar nichts mehr machen. Ne? Ich bin auch ungeimpft, aber komischerweise durfte ich trotzdem überall rein. Ne? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ne? Und ich hab mir von nichts, also ich habe mich da gar nicht einschränken gelassen und auch diese Panik, die da gemacht wurde, ne, war mir scheißegal. Ich habe gedacht, ich mache jetzt das im Rahmen meiner Möglichkeiten, was mir zur Verfügung steht. Ich mache mir hier das Beste draus. Ne? Im schlimmsten Fall hat man da draus was gelernt oder eine Erfahrung gemacht. Und ich glaube, das unterscheidet uns einfach auch von Menschen, die an so Sachen kaputt gehen oder an solchen Situationen, an solchen Problemen scheitern. Ne? Und das ist auch was, was ich versuche in meinem Coaching den Leuten mitzugeben, weil unser einer hat dieses Mindset, von dem wir die ganze Zeit geredet haben. ne, was uns dahin gebracht hat, wo wir heute sind. Und das versuche ich einfach zu teilen. Das ist auch der Grund, warum ich mich auf Social Media gerne mitteile. Ich habe ein sehr gesteigertes Mitteilungsbedürfnis, weil ich mir denke und weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass ganz viele Leute davon profitieren können, aber auch ganz viele Leute, die eigentlich schon so denken wie wir, aber sich noch nicht trauen, das auszusprechen, dass die einfach durch unser Vorleben, dass denen die Angst genommen wird, mal aufzustehen und am Stammtisch auch mal zu sagen, ey Leute, auch wenn jetzt 9 von 10 Leuten sagen, der Tisch ist blau, für mich ist der Tisch grün, dass ich aufstehe und sage, für mich ist der Tisch grün.
Ja. Ebenso.
Und ja, wenn das mehr Leute machen würden, hätten wir auch viele Probleme nicht, die wir heute haben. Jetzt haben wir heute ganz viel über Probleme geredet, aber ich finde, zum Schluss haben wir auch einen schönen Schlenker noch bekommen, was man daraus machen kann, welches Wachstumspotenzial in jedem Problem, hinter jeder Situation steckt. Und ich fand den Austausch total klasse. Ich würde mal sagen, wir finden so langsam einen Abschluss, sonst wird es zu lang. Und ich weiß, dass eure Aufmerksamkeitsspanne hier, meine lieben Zuhörer und Zuschauer,
sind wir schon die längste Aufnahme jetzt?
Grenz ist die längste nicht, aber wir haben schon 1,5 Stunden auf dem Kasten, knapp. Und wir belassen es auch dabei. Sonst wird es auch zu lang, zu schwer, zu tief. Wir können gerne noch mal eine Episode machen, lieber Marco, weil ich glaube, wir können stundenlang quatschen. Ne? Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch.
Ja, definitiv. Vor allem, dass man erst hier einen Podcast machen muss, damit wir uns hier immer intensiv unterhalten.
Ja, aber das ist auch sowas, weil du bist einfach total viel beschäftigt und ich halt auch. Ne? Und wenn es eins gibt, was ich gerne mehr hätte, wäre es Zeit. Ne? Ich bin total glücklich mit allem, was ich habe. Ne? Das Einzige, an dem es mir manchmal mangelt, ist Zeit. Ich weiß, es ist immer eine Frage von Priorität, ne? Aber wir haben halt auch verdammt viel Wichtiges zu tun. Ne? Du hast für deine Familie zu sorgen, du hast für dich selber zu sorgen. Bei mir ist zurzeit das Business im Vordergrund. Ich möchte mir die Selbstständigkeit festigen, ne, mein Standing noch weiter ausbauen. Ich habe eine Beziehung jetzt bekommen. Ich habe meinen eigenen Struggle. Ne. Ich bin zurzeit, noch kurz zum Abschluss, befinde ich mich in so einem kleinen Rückzug tatsächlich, auch wenn ich sehr viel mich preisgebe auf Social Media, aber im privaten Bereich nutze ich jede Minute, die ich habe zurzeit für mich, denn ich habe gemerkt, dass ich da auch noch ganz viel aufzuarbeiten habe und auch dieses Tool des Podcasts oder dieses Tool der Stories, Leute, ich mache das nicht nur für euch, ich mache das auch für mich, denn das ist Therapie.
Ganz genau, ja.
Ich genauso. Das hilft mir so sehr, mich selbst zu finden, mir meiner selbst, ich rede ja immer von, du musst dir deiner selbst bewusst sein, genau das, dadurch, indem ich mich spiegele in diesem Bildschirm oder in diesem Bildschirm, dadurch werde ich mir meiner selbst bewusster von Tag zu Tag. Und das ist manchmal auch ganz schön anstrengend und deswegen bin ich zurzeit froh, jede freie Minute, die mir bleibt, und es sind nicht viele, in mich investieren zu dürfen. Und Leute, ich kann euch den Tipp geben, macht das auch mal. Denn wenn jeder an sich denkt, ist für jeden gesorgt.
Danke. Das ist echt so, ja. Das ist echt so. Ich würde auch gerne mehr reinlabern in die Storys bei mir, aber es ist einfach zeitlich. Es geht einfach manchmal nicht, ne? Das geht manchmal. Deswegen wünsche ich mir auch einfach mehr Zeit.
Da sind wir uns einig, mal wieder.
Ja.
Die letzten Worte gehören dir, mein Freund.
Ja, gut. Was will ich noch raushauen zum Schluss? Ja. Eigentlich das, was Lennart und ich schon im Podcast besprochen haben. Leute, hinterfragt einfach mehr. Ja, stellt euch selber, macht so eine kleine Selbstreflexion und kommt einfach, mein Leitspruch ist einfach, jeden Tag 1% mehr nach vorne. Und dann ist jeden besser.
Das klingt gut. Das klingt gut. Dabei belassen wir es, mein Lieber. Ich verabschiede mich schon mal und bedanke mich bei meinen Zuschauern und Zuhörern, vor allem bei denen, die es bis zum Schluss geschafft haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt uns gerne jederzeit anschreiben. Du kannst gerne nochmal deinen Instagram-Namen sagen. Ansonsten unter dem Video kommentieren. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, die übliche Chose. Wir freuen uns immer über Feedback. Wie kann man dich erreichen auf Social Media, Marco?
Genau, unter PF Performance and Food. Oder halt unter dem Baerbuhl-Account, ganz normal. Wird aber unten verlinkt.
Jawohl.
Nein, die schreien.
Genau. Alles klar. Alles ihr klar. Lieben, ich beende die Aufnahme. Es war mir ein Fest. Bis bald. Peace out.